Ja, wir können, glaube ich, weitermachen. Tierische Intelligenz, maschinelle Intelligenz. Mein Ziel war ja, Sie auf diese langsame Konvergenz aufmerksam zu machen und auch zu zeigen, wie so ein Modelltransfer interdisziplinär, wie das Modewort heute heißt, dann tatsächlich auch geschieht. Traveling Concepts. Wie sozusagen die Sackgasse in die eine Disziplin gerät durch Gedankenverbindungen mit Vorstellungen, die ganz woanders herkommen, dann für neue Wege fruchtbar gemacht werden kann. Jetzt muss ich wieder etwas raffen und ich will Ihnen zunächst vorstellen, was ich mir zum Punkt 3 Nerven und Hirngespinste vorgenommen hatte. Dann werde ich zum vierten Punkt Vorstellungskraft und Sinnstiftung übergeben. Und nächste Woche, 4. Februar, in der ersten Hälfte werde ich über ästhetische Theorie sprechen und die Vorlesung abschließen. In der zweiten Hälfte gibt es dann die Klausur für diejenigen, die ETCS-Punkte erwerben wollen. Ja, Nerven- und Hirngespinste, was hatte ich mir vorgenommen, wenn das Semester länger wäre? Ich wollte einige Motive aus der Geschichte der Hirnforschung vorstellen, zum Beispiel die sogenannte Lokationstheorie, Also der schlichte Gedanke, dass Hirnleistungen ihre Stelle im Kopf haben. Das ist ein alter Gedanke und er hat zu den verschiedensten Lokalisationen geführt. Hier sehen Sie die aufgeklappten Hirnlappen hier an der Seite eines Holzschnitts von 1537. Diese Kartierungsbemühungen, da irgendwie einen Ort zu finden, wo irgendetwas hinsetzt, die laufen eigentlich bis heute weiter, bis zu den berühmten oder viel diskutierten Experimenten von Benjamin Libet. Die jetzige Debatte ums Hirn und um die Stellen im Hirn und das, was sich farbig mit bildgebenden Verfahren an Lokalitäten zeigt, das ist, wie gesagt, hier durch Benjamin Libet, Mind, Time, wie das Gehirn Bewusstsein produziert, Englisch 2004, in deutscher Übersetzung 2005, ausgelöst worden. Dazu empfehle ich den Kommentar von Michael Hagner, ETH Zürich. Das ist nicht nur ein kluger Kopf, sondern er hat auch viel über Köpfe geschrieben. Du störst Menschen im Labor und der Fallibilismus, in sehr schönen Jahrbuch der Züricher. Das Jahrbuch heißt Nach Feierabend, Züricher Jahrbuch für Wissenschaftsgeschichte 2005. Michael Hagner hat auch Standardwerke zur Geschichte der Hirnforschung geschrieben. Das kann ich Ihnen alles nur empfehlen. Das wäre eine Linie gewesen. Dann hätte ich über einen älteren Autor gesprochen, nämlich über Samuel Sömmerink. Über seine Idee, der Ort der Interaktion zwischen Körper und Geist, das sei die Flüssigkeit der Hirnventrikel. Sie merken, Flüssigkeit kommt ja auch. Das hat zu einer Kontroverse mit Immanuel Kant geführt. Ich hätte über Kants Nachwort zu Sömmerink gesprochen, in dem die Physiologie und die Philosophie, also Seelenorgan und Seele, so getrennt wurden, dass auch Sömmerings Flüssigkeit eines Vermittlung keine Chance mehr hatte. Aber die Idee war nicht so dumm. Heute geht man dieses Vermittlungsproblem anders an. Man hat als Vermittlungsmedium nicht mehr Hirnflüssigkeit, sondern heute, das versichern mir die Fachkollegen, heute feuern die Neutronen. Also man geht von Wasser zu Feuer über. Es gibt zwei Grundprobleme bei der Lokalisation und Vermittlung. Die Lokalisation gibt es auf der einen Seite, die Suche nach einer bestimmten Stelle, wo irgendwie etwas Intelligentes sitzt und die Vermittlung dieser Stelle mit dem Bewusstsein und dem Körper. Die Anatomen haben unermüdlich weitergemacht und Lappen und Wulste im Kopf ausgemessen und versucht, Verbindungen herzustellen. Dazu brauchten die Anatomen, insbesondere im 19. Jahrhundert, wo das ganz besonders losgeht, brauchten die Anatomen natürlich Köpfe, Material. Ich hätte Ihnen einen Exkurs geboten über die Probleme der Hirnbeschaffung im 19. Jahrhundert. Ich hätte Ihnen erzählt von den Köpfen verstorbener Strafgefangener, von den Köpfen von psychiatrischen Insassen, die man beschaffen konnte, was anderes gab es nicht. Aber, und das war das Dilemma der Hirnforscher, dieses Material konnte ja nun unmöglich repräsentativ für das edelste Menschenorgan angesehen werden. Das waren sie in einem Dilemma. Ich hätte Ihnen etwas ausgeführt über die Entstehung von Elitegehirnen, wie man dann da rangekommen war. Und die Hirnforscher sind dann auf eine geniale Lösung gekommen, um für das edelste Organ auch edelste Objekte zu bekommen, haben sie sich gegenseitig testamentarisch ihre Hirne im Todesfall übermacht, damit sie nicht nur auf Verbrechergehirne angewiesen waren. Dann hätte ich vielleicht noch einen Exkurs über Lenins Gehirn angefügt, über Einsteins Gehirn. Interessant wären auch Stalins Bemühungen gewesen, Hitlers Gehirn zu finden. Am lebenden Gehirn waren überhaupt erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts von Hans Berger die elektrischen Hirnströme entdeckt und messbar gemacht worden. Das erste, wo man überhaupt etwas messen konnte, 30er Jahre, elektrische Gehirnströme. Man konnte was messen, aber man wusste nicht, was man maß. Es ist nicht viel anders heute geworden. Schließlich wäre ich bei dem Seufzer des Oxforder Neurophysiologen, den ich nur empfehlen kann, Colin Blakemore, angekommen. Ich zitiere: Je mehr wir über das Gehirn wissen, umso bedeutungsloser wird es. Ein Phänomen, das sich gleichsam verflüchtigt. Nicht? Je mehr wir über das Gehirn wissen, umso bedeutungsloser wird es. Ein Phänomen, das sich gleichsam verflüchtigt. Zitat Ende. Es gibt in der Hirnforschung so etwas, das entflieht. Ein seltsamer Gehirnschwund. An dieser Stelle hätte ich dann neu eingesetzt nochmal. Und zwar hätte Rudolf Virchow, oder dann auch geadelt, glaube ich, ist er auch noch, Rudolf von Virchow, hätte einen Ehrenplatz bekommen. Nicht nur, weil er ein aktiver Kämpfer der Märzrevolution von 1848 war, sondern weil er in der Humanbiologie überhaupt die Kopffixiertheit zurückgedrängt hat und das ganze Nervensystem in den Mittelpunkt stellte. Und nicht nur dies, er war auch der Pathologe, der gegenüber der Aristokratie der Nerven, wie er das nannte, das Recht des Tierita, des dritten Standes, das heißt der vielen kleinen Elemente im Körper zur Geltung brachte. Sie merken, das wäre schon eine politische Pathologie, wenn man seine Texte liest. Seine These: Jede Krankheit ist die Krankheit einer veränderten Zelle. Omnis cellula e cellula, und wo eine Zelle entsteht, muss eine Zelle vorausgegangen sein. Der Organismus ist ein Zellenstaat, aber keiner mit dem Kopf als König, sondern demokratisch und funktionsdifferenziert in der Balance von verschiedenen Vitalautonomien. Jede Zelle, so Virchow, ist wie ein Bürger, hat einen Beruf und kann bisweilen ausrasten und eine Krebszelle werden. Eine ganz andere Herangehensweise als diese Kopffixiertheit. Ja, da hätte ich über Virchow gesprochen, und dann hätte ich Ihnen mal eine Nervenzelle gezeigt aus der Substanz des Rückenmarks hier. Und zwar ist das eine von Otto Deiters. Finden Sie wahrscheinlich irgendwo auch online. Die Nervenzelle aus der grauen Substanz des Rückenmarks, 300 bis 400 Mal vergrößert, 1865. Es sind ja immer sehr verschiedene Dinge, die die wissenschaftliche Aufmerksamkeit erregen. Interessant sind eben messbare und zählbare Dinge. Aber wenn ich mir als Kultursoziologe diese wunderschöne Ganglienzelle anschaue, so interessiert natürlich die Art der Visualisierung. Deiters stand ja vor einem Problem, wie bilde ich eine Nervenzelle ab, die, wie ich zu wissen glaube, etwas mit Empfindung, mit Reizbarkeit, mit Erregbarkeit zu tun hat. Und es geht hier ja schon weg von der Atomgestalt gleichförmiger Zellen eines Klumpens, wo Virchow noch die Demokratie der Zelle gedacht hat. Ausgiebig dargestellt sind die Nervenzellfortsätze, die schon erstmals typologisch auch zu Unterschieden werden. Und diese Visualisierungen, meine Damen und Herren, sind prägend für unsere Vorstellung. Das ist eine andere Vorstellung als dieses Bild, was Sie ja seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, Ihnen ja auch selbst bei der Tagesschau im Hintergrund immer stand, die künstliche Befruchtung einer Eizelle. Nicht? Die Mikropipette links hält die Zelle fest, der Arzt nähert sich mit der Injektionsspritze von rechts. Ja, und was ist die Botschaft solcher Art von Visualisierung? Ich würde das so interpretieren. Die Visualisierung sagt uns, seht hier, so klar und einfach ist das mit der In-vitro-Fertilisation. Ist doch kinderleicht, kann das doch jeder. Die Nervenzelle von Deiters, sie signalisiert etwas anderes. Das ist, ja, wie soll man sagen, das ist visuelle Spätromantik. Geheimnisvoll, ungeheuerlich, sensibel. Das sind Linienführungen, die finden Sie dann wieder in Fantasy-Geschichten. Da kommen die dann her. Ich wäre dann zu einem weiteren Gehirnforscher übergegangen, nämlich zu Kayal. Hier kommt ein neuer Gedanke herein. Kayals Theorie des Nervensystems als eines Verdrahtungssystems, so nannte er. Das ist Kayal. So sieht das aus mit den Nerven. Okay? Netze nennen wir das heute. Nicht? Man könnte noch mal die Folien der Transistorennetze von Chips und sowas oder die Instinkthydraulik von Lorenz dagegen sehen, um Ihnen die Affinitäten zu zeigen. Hier kommt die Idee der Netze, übrigens gleichzeitig dann auch mit der Urbanisierung, mit der Ausbreitung des Telefons in urbanen Räumen. Ja, dann hätte ich Ihnen eigentlich noch einen Kurzfilm über die Libet-Experimente zeigen müssen, wie die Hirnpartien der Versuchspersonen verschiedenfarbig aufleuchten, wenn sie an dies oder das denken. Oder sogar aufleuchten, bevor sie an das denken, was zur Farbe passt, womit die Anhänger Libets den Generalangriff auf die Willensfreiheit des Menschen begründen. Der Abschluss wäre mit einer Reflexion über die Paradoxa der Hirnforschung als Selbsterkenntnis gemacht worden. Was ist daran paradox? Ein kognitives System versucht, sich selbst zu ergründen. Und das wäre exakt die Stelle gewesen, an der ich über Umberto Maturana gesprochen hätte, einen Neurobiologen, hat auch viel experimentiert, Farbwahrnehmungen von Tauben, Farbwahrnehmungen von Menschen. Ist der Himmel blau oder sehen wir ihn nur so? Bekannt geworden ist Maturana durch seine streng ausgearbeitete These von der operativen Geschlossenheit neuronaler Systeme, die operative Geschlossenheit neuronaler Systeme. Das ist ein Gedanke, der, wie Soziologinnen und Soziologen von Ihnen wissen, vollauf in die Systemtheorie Luhmanns übergegangen ist. Soziale Systeme sind operativ geschlossene Systeme. Er hat das in seine Gesellschaftstheorie aufgenommen. Systeme, erinnern sich vielleicht noch ans erste Semester, Systeme entstehen durch die Differenz von System und Umwelt, die sie selber machen. Sie sind operativ geschlossen. Alle Unterscheidungen im außerhalb der Systeme sind Unterscheidungen, die im System gemacht werden. Alles das geht auf Maturana zurück. Etwas, was wir wahrnehmen, ist etwas in einer Unterscheidung, einer Differenz, die wir als Operation ausführen. Salopp gesprochen, es geht immer um unsere Fantasie, unsere Konstruktion, unsere Operation. Maturana ist ein Gewährsmann für das, was vor 20 Jahren in Hochblüte war, nämlich den Diskurs des radikalen Konstruktivismus, Das ist ja ein schöner Sammelband von Siegfried Schmidt, der Diskurs des radikalen Konstruktivismus 1987, viel gelesen, wenig verstanden. An dieser Stelle hätte ich dann die Hirngespinste abgebrochen und wäre zur Vorstellungskraft übergegangen. Und da kann man lange nachdenken, ob das nun ein kleiner Schritt ist oder ein Riesenschritt ist, vom Hirn zur Vorstellungskraft. Ich würde sagen, es sind eigentlich zwei unterschiedliche Ausgangspunkte. Der neurobiologische Ausgangspunkt, der greift sich an der Frage fest, wie erkennen Hirne die Wirklichkeit? Wie erkennen Hirne die Wirklichkeit? Vorstellungskraft führt eine andere Frage mit sich, nämlich wie kommt es zum Überschuss im menschlichen Geist? Das sind die beiden Fragen. Die beiden Fragen können Sie zu Hause ruhig mal gut weiterspielen. Nicht? Wie erkennen Hirne trotz Überschuss des menschlichen Geistes die Wirklichkeit? Oder wie kommt es trotz der Immanenz der Wirklichkeit zum Überschuss des menschlichen Geistes? Das sind Fragen, die am Übergang dann zu meinem vierten und für heute auch letzten Punkt kommen, nämlich Vorstellungskraft und Sinnstiftung. Punkt 4, Vorstellungskraft und Sinnstiftung. Was ist Vorstellungskraft? Das ist ein höchst seltsames menschliches Vermögen. Wir können uns, ohne uns vom Platz zu bewegen, in der Fantasie können wir woanders hingehen. An einem anderen Ort, eine andere Zeit. Und wenn die Vorlesungen langweilig sind, dann können Sie das gerne machen. Gehen Sie an einen anderen, in der Fantasie. Menschen haben die Fähigkeit, sich das Nicht-Gegenwärtige zu vergegenwärtigen. Wir sind dabei auch überhaupt nicht gebunden an etwas, was wir erlebt haben. Die Vorstellungskraft kann darüber hinausgehen, ja vielleicht ist das sogar ihr Kriterium. Kurz gesagt, Menschen sind nicht nur Realisten, sondern zugleich auch Phantasten. Und sie haben bisweilen enorme Schwierigkeiten, das auseinanderzuhalten. Und warum entstehen solche Schwierigkeiten? Warum gibt es überhaupt ein Problem der Realitätsverkennung durch überschießende Fantasie? Nun, ein Grund ist vermutlich, dass die Vorstellungskraft Welten erschafft, die irgendwie wie eine Realität beschaffen sind. Es ist eine zweite Realität, eine Vorstellungsrealität. Und das erleben wir bisweilen intensiv im Sonderphänomen des Traumes. Wenn man träumt, das kann passieren, dann erleben wir etwas unbezweifelbar real, echt, ob nun bedrückend oder beflügelnd, so als ob es wirklich wäre. Und wir wachen auf und haben dann bisweilen etwas zu tun, uns irgendwie in der Wirklichkeit Nummer 1 wieder zurechtzufinden. Aber etwas bleibt, nämlich die Erfahrung von vorgestellten oder geträumten anderen Wirklichkeiten, eben nicht wirklichen Wirklichkeiten oder nicht gegenwärtigen Wirklichkeiten. Und manchmal ist der Traum einer Sache, der uns Möglichkeiten überhaupt erst fantasieren lässt und anspornt, sie dann auch, wie es so schön heißt, in echt auszuprobieren. Eng ist die Welt und das Gehirn ist weit, leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen, nicht? Das ist Friedrich Schiller. Wallenstein, jenem Feldherrn des Dreißigjährigen Krieges, ein Realist, aber auch einer, der Träume hatte, schwierige Träume und Schwierigkeiten, seine Träume zu deuten. deuten, das heißt die Möglichkeitsfülle der die Vorstellungskraft erzeugen kann, muss in irgendeiner Weise auf eine Realität bezogen werden. Das nennt man Deutung. Wobei ja immer wieder die Zweifel andringen, ob es nur eine Realität gibt, ob nicht hinter, unter oder über oder neben der ersten Realität nicht doch eine zweite Realität liegt, die viel umfassender, viel wirklicher, viel entscheidender für uns ist. Eine Ebene der Transzendenz, der Metaphysik, die uns vielleicht mehr verpflichtet als die Realität im alltäglichen Sinne, die Alltagsrealität. Menschen können an eine überreale Realität glauben und Sinnstiftung betreiben. Vorstellungskraft und Sinnstiftung gehören zusammen. Das ist eine Passage. Und wenn wir da weitermachen würden, treten wir in den Bereich der Religion. Ja, Sie sehen, Vorstellungskraft und Sinnstiftung, das ist für sich ein enormes Feld der anthropologischen Forschung. Sie müssen sich einfach vielleicht mal klar machen, es gibt mehr Fantasie als Realität. Es gibt immer mehr Möglichkeit als Wirklichkeit oder kurz gesagt, es gibt mehr Sinn als Sachen, weil jede Sache in einem mehrfachen Sinn erscheinen kann. Und das macht die Angelegenheit für menschliche Gesellschaften notorisch schwierig. Und wenn man empirisch Gruppendiskussionen untersucht über irgendwelche Themen, worüber Gruppen sich unterhalten, dann wird man sehr rasch eine wiederkehrende Spaltung in zwei Fraktionen bemerken. Es gibt, wie soll man sagen, eine Pro-Realität-Fraktion und es gibt eine Pro-Fantasie-Fraktion. Die einen haben irgendwie Sorge, dass viel zu viel Fantasie bei der Sache ist und die anderen leiden unter der Fantasielosigkeit. Das geht hin und her eigentlich in vielen Streitgesprächen, um welche Sache es auch immer sich handeln mag. Der eine Vorwurf lautet Realitätsverkennung, der andere lautet Alternativenverkennung. Fantasten sagen den Realisten, ihr sitzt in der Falle, und die Realisten antworten den Fantasten, abhauen, die Flucht ist auch keine Lösung. Vielleicht kennen Sie diese Struktur, sie hat auch natürlich eine politische Seite, die auch lange Zeit ja in der politischen Begrifflichkeit greif war. Es gibt überall eben die, wie heißen sie, die Realos und dann gibt es die Utopisten. Das wäre die Akzentuierung von Vorstellungskraft. Und dann gibt es eben auch die Fundis, die Fundamentalisten. Das wäre eine Akzentuierung auf Sinnstiftung. Wer recht hat, muss man selber verantworten. Ich selbst, das kann ich vielleicht bekennen, halte das mit dem sogenannten ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus. Bei diesem Programm weiß man noch gar nicht, wer von den jungen Tübinger Freunden das formuliert hat. Entweder war es Schelling oder Hegel oder Hölderlin. Jedenfalls heißt das Programm sehr schön, ich zitiere, Monotheismus der Vernunft und des Herzens, Polytheismus der Einbildungskraft und der Kunst, dies ist, was wir brauchen. Zitat Ende. Monotheismus der Vernunft und des Herzens, Polytheismus der Einbildungskraft und der Kunst, dies ist, was wir brauchen. Die Formel hilft vielleicht manchmal im Konflikt zwischen Pro-Realität und Pro-Fantasie eine Lösung zu finden. Und wie Sie wissen, ist das ja nicht nur ein Konflikt innerhalb einer Gruppe zwischen verschiedenen Personen, sondern kein sozialer Konflikt, sondern es ist ein Konflikt, der genauso im Einzelindividuum selbst stattfindet. Auffällig ist, dass Vorstellungskraft und Sinnstiftung Phänomene sind, die eine Pfeilrichtung haben, und zwar eine Pfeilrichtung aus dem, wie soll man sagen, aus dem humanen Bereich in ein irgendwie bestimmtes Transhumanes. Vorstellungskraft und Sinnstiftung beziehen sich in verschiedener Weise, in unendlich vielen Varianten, auf so etwas entweder wie eine vormenschliche Realität oder eine nachmenschliche Realität oder eine übermenschliche Realität oder eine untermenschliche Realität. Ja, diese Pfeilrichtung, Fantasie, und diesen Gedanken finden Sie auch öfters bei Dichtern, ist die Kraft, zur Materie zurückzukehren, eine transhumane Pfeilrichtung. die sich dann im Bereich des, von Religionen in anderer Weise auf das Erreichen irgendeiner Gottesnähe bezieht. Eine wichtige anthropologische Theorie der Fantasie finden Sie bei einem alten Bekannten dieser Vorlesung, nämlich bei Arnold Gehlen. Und zwar, einen oder anderen interessiert es vielleicht, das nachzulesen, das finden Sie im 37. Kapitel von Der Mensch. Eine spannende Theorie. Grundlage ist das die Fähigkeit, sich in etwas anderes hineinversetzen zu können, in andere Menschen, andere Orten, andere Zeiten. Und das verbreitete Phänomen, was Gehlen hier aus der Ethnologie heranzieht, gehört hier nämlich das Phänomen des Totemismus. In einfachen Gesellschaften haben die Verwandtschaftsgruppen, die Clans, eben bisweilen ein Totemtier. Ein Ethnologe von Steinen, der war sehr verblüfft, in Brasilien bei den Bacairi-Indianern zu hören, dass sie ihm ernsthaft versichern, sie seien Araras-Papageien. Und Gehlen berichtet über diesen ethnologischen Befund und schreibt weiter, ich zitiere ihn das, wenn eine Gruppe, ein Stamm oder ein Clan einen mythischen Ahnherrn in Häkchen hat, ihn kultig verehrt und sich nach ihm nennt, so meint dieser schon ins helle Licht der Geschichte gerückte Vorgang im Prinzip, das Selbstbewusstsein wird indirekt durch Identifikation mit einem anderen gewonnen. Man kann daher die Folgerung nicht vermeiden, dass die Fantasie ganz eigentlich das elementare Sozialorgan ist. Zitat Ende. Die Fantasie ist das eigentlich elementare Sozialorgan. Zitat Ende. Wir finden dann in diesem Abschnitt auch den kühnen Gedanken einer Urfantasie, die zur anthropologischen Ausstattung des Menschen gehören soll. Wenn wir zum Begriff der Vorstellungskraft über die Formulierung, dass es einen Überschuss im menschlichen Geist gibt, etwas, was ins Transhumane weist, gekommen sind, so könnte es ja sein, so der Gedanke, dass Fantasietätigkeit etwas mit den ganz frühen Schichten des Lebens, der Vitalität, den frühen Schichten des Organischen zu tun hat, in denen sich das Phänomen, wie Gehlen es nennt, das Phänomen mehr an Leben bildet. Diese Tendenz, mehr an Leben, das ist ja das, was Biologen Wachstum nennen. Wachstum und Wachstum gehört, erinnern Sie sich an Plessners Stufen des Organischen, zum Bereich vegetativer Prozesse, das heißt pflanzlicher Prozesse. Und Gehlen hat nun darüber nachgedacht, ob nicht organisches Wachstum, vegetatives, pflanzliches Wachstum und Fantasie zusammenhängt. Ob nicht Fantasie die verinnerlichte organische vegetative Bildungskraft darstellt. Der formuliert diesen Gedanken sehr vorsichtig, sehr hypothetisch. Es ist das, was man so eine Ahnung nennt. Ich zitiere Gehlen: Auf dem Grunde der Geschiebe des Traumes oder der zeitenverdichteten vegetativen Lebens in der Kindheit oder im Kontakt der Geschlechter, gerade da, wo die Kräfte werdenden Lebens sich anzeigen, gibt es wohl unter sehr wechselnden Bildern gewisse Urfantasien eines Vorentwurfs des Lebens, das in sich die Tendenz zu einem Mehr an Formhöhe, an Stromstärke spürt. Aber diese aber als Anzeichen einer unmittelbaren, vitalen Idealität, das heißt, einer in der Substantia vegetans, also in unserem vegetativen System, liegenden Richtung nach einer höheren Qualität oder Quantität hin, wobei selbst das Recht zu dieser Unterscheidung fraglich bleibt. Und wenn die schöpferische Fantasie die Welt idealisiert, so zeichnet sie sich die Entwicklungsziele dieses inneren Anspruchs vor, eine Biologie der Poesie. Eine Biologie der Poesie ist kein unmöglicher und gerade von tiefen Denkern wie Schelling, Novalis und Nietzsche entworfener Gedanke. Zitat Ende, Arnold Gehlen. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen hier in schwierige Zonen. die vegetative, die pflanzliche Schicht gehört zu den ältesten Schichten unseres Lebens. Wer erinnert sich schon daran, wie man mal im Mutterleib gewachsen ist? Aber es war ja doch zweifellos so, dass in der Substantia vegetans dieses Meer an Leben da war. Und Gehlen und andere auch setzen hier sozusagen die Urfantasie der Biologie, der Poesie ein. Also mal so ein Tipp für Germanisten, Germanistinnen zur Belebung, wenn Sie das Gefühl haben, dass vielleicht das Fach etwas staubtrocken geworden ist und Sie nicht so recht an die Dichtung herankommen, nehmen Sie doch einfach mal die blaue Blume der Romantik ernst, eben Biologie der Poesie. Oder wenn Sie Anglistik machen, vielleicht mal William Blakes Echoing Green. Oder wenn Sie Romanisten sind, Fleur du Mal. Biologie der Poesie, die menschliche Vorstellungskraft, darin sind sich ja viele Autoren einig, sie gehört zu den rätselhaftesten Dimensionen der Anthropologie. Ja, damit gucke ich noch, dass ich nichts Wichtiges vergesse. Edouard Morin wird gestrichen heute. Okay, das waren jetzt nur noch Literaturhinweise. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.